Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin der Simon, 26 Jahre alt, verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Simone. Und wir freuen uns sehr, hier sein zu können. Alexander Markowitz, ein Informatikprofessor aus Bonn, hat eine App entwickelt, die Daten von Smartphone-Besitzern sammelt. Inzwischen wurde die Handynutzung von insgesamt 60.000 Usern ausgewertet. Hier ein paar Highlights. Wir schalten den Bildschirm unseres Smartphones 88 Mal am Tag an. 35 Mal davon sind es nur geringfügige Unterbrechungen wie ein Blick auf die Uhr. 53 Mal am Tag entsperren wir es, um E-Mails und Nachrichten zu schreiben oder Apps zu nutzen. Wenn wir von 8 Stunden Schlaf am Tag ausgehen, unterbrechen wir somit unsere Tätigkeit alle 18 Minuten. Der Durchschnittsnutzer verbringt nach unseren Daten 2,5 Stunden täglich mit seinem Handy. Nur 7 Minuten davon telefoniert er. Junge Leute zwischen 15 und 25 Jahren, das seid ihr, beziehungsweise ich glaube, viele von euch sind noch jünger, verbringen sogar mehr als 3 Stunden täglich mit ihrem Smartphone. Das Fazit, das der Professor in einem Interview zog, lautete: Smartphones machen abhängig, unproduktiv und unglücklich. Selbst Alexander Markowitz, ein Nichtchrist, ist also alarmiert, was unseren Umgang mit den digitalen Medien angeht. Er ist beunruhigt, welche Auswirkungen dieses ständige Beschäftigen mit dem Smartphone, dem Internet etc., was für Auswirkungen das auf unser Leben hat. Und wie viel mehr sollten wir als Christen uns deshalb damit beschäftigen? Oder wie viel mehr sollten wir uns kritische Fragen stellen? Und genau dazu sind wir heute Nachmittag hier. Genau dazu seid ihr hier. Und ich freue mich, dass so viele von euch da sind, weil es mir aufzeigt, dass euch dieses Thema beschäftigt. Dass ihr wahrscheinlich selber sehr gut wisst, was für Herausforderungen es mit sich bringt, dieses kleine Smartphone und dieses große World Wide Web. Und lass mich einfach von Beginn an sagen, dass es mir da kein bisschen anders geht. Kein bisschen anders. Ich sitze im gleichen Boot wie ihr. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie unglaublich schwierig es ist, diesen schmalen Grat zu gehen zwischen einerseits den tollen Möglichkeiten, die uns das Internet, die uns die sozialen Netzwerke und so weiter bieten, und auf der anderen Seite diese riesigen Versuchungen, die es mit sich bringt. Es ist ein schmaler Grat. Und die Frage ist, wie wir diesen schmalen Grat in Weisheit und mit Gottes Hilfe beschreiten können. Nun, vor ungefähr 2000 Jahren, da gab es eine Gesellschaft, die recht ähnlich geprägt war wie unsere. Das Volk auf der Mittelmeerinsel Kreta. Die Kreter, die galten als disziplinlos und faul. Sie tendierten dazu, ein Leben in Zügellosigkeit und Ausschweifung zu führen, anstatt sich irgendwie durch wohltätige Werke oder so hervorzutun. Sie waren so eine richtige Spaßgesellschaft, kann man sagen. Einer ihrer eigenen Dichter sagte mal über sie: Die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Und der Apostel Paulus fügt dem schlichtweg hinzu: Dieses Zeugnis ist wahr. Nachzulesen in Titus 1, Vers 13. Diese Menschen, diese Kreter, die waren hauptsächlich auf ihr eigenes Wohl aus. Sie hatten das Ziel, mit möglichst wenig Aufwand irgendwie ein möglichst bequemes Leben führen zu können. Und ich denke, wenn wir den Kretern damals ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand gedrückt hätten, dann hätten sie nichts gemacht, als stundenlang irgendwelche sinnlosen YouTube-Videos zu gucken, in irgendwelchen sozialen Netzwerken andere Menschen zu stalken oder irgendwelche sinnlosen Games zu zocken. Ja? Und möglichst wenig Gedanken an die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu verschwenden. Kommt euch das bekannt vor? Mir auch irgendwie. Genau in diese Gesellschaft hinein, in diese Situation hinein, schreibt Paulus einen Brief an seinen Mitarbeiter Titus. Und er sagt darin: Titus, ich möchte, dass du den Christen auf Kreta eine wichtige Sache sagst. Ich will, dass du ihnen mitteilst, dass sie durch ihr Leben einen Unterschied in dieser undisziplinierten, gottlosen Gesellschaft machen müssen. Es ist wichtig, Titus, dass die Art und Weise, wie sie sich als Christen verhalten, wie sie, jetzt übertragen auf unsere Situation, mit ihrem Smartphone, mit ihrem Tablet umgehen, den Nichtchristen um sie herum zum Zeugnis wird. Wenn sich diese Nichtchristen um sie herum ihr Leben anschauen, dann sollen sie merken, dass sich da durch die Gnade Gottes etwas ganz gewaltig geändert hat und es da einen Riesenunterschied gibt. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, beziehungsweise eine App auf eurem Smartphone habt, mit der ihr die Bibel lesen könnt, dann dürft ihr sie gerne aufschlagen mit mir im Titusbrief, Titus Kapitel 2 ab Vers 11. Beziehungsweise, wenn mein Pointer geht, 1 zurück. So, dann könnt ihr auch hier vorne mitlesen. Also Titus Kapitel 2 ab Vers 11. Und dort heißt es: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ich möchte diesen Text mit euch gerne unter drei Überschriften betrachten. Erstens, schau zurück. Zweitens, lebe jetzt. Und drittens, blick nach vorn. Wir wollen also einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir wollen uns dann länger in der Gegenwart aufhalten und bei diesem zweiten Punkt auch sehr konkret darüber sprechen, was es bedeutet, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, mit unserem Smartphone, mit dem Internet und all diesen anderen digitalen Möglichkeiten zu leben. Und dann wollen wir noch kurz nach vorne blicken, einen Blick in die Zukunft werfen. Starten wir also mit der Vergangenheit. In Titus 2, Vers 11 heißt es: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und ab dem Ende von Vers 13 führt Paulus das noch aus, indem er sagt, dass unser Retter Jesus Christus sich selbst für uns hingegeben hat. Paulus legt also in diesen Versen einen Fokus auf die Gnade Gottes. Und er sagt, diese Gnade Gottes ist in der Vergangenheit erschienen, sie ist sichtbar geworden. Und sie hat den Menschen heil gebracht. Was aber ist diese Gnade, von der er redet? Es ist unser Retter Jesus Christus selbst, der sich klein gemacht hat, der Mensch geworden ist, so wie wir, um uns zu erlösen, um uns zu retten aus all unserer Schuld und Sünde. Und das ist reine Gnade, das ist ein Geschenk Gottes, dass er an diesem Kreuz gestorben ist, um uns aus unserer Misere herauszuholen. Und ich denke, dass die allermeisten von euch mit vollem Herzen dieser Tatsache zustimmen können, sie lauthals bekennen können, weil ihr hoffentlich die allermeisten Jesus Christus als euren Herrn und Heiland angenommen habt. Aber vielleicht ist der ein oder andere unter euch, dem es noch nicht so geht, der das nicht sagen kann. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, das, was ich jetzt dann später sagen werde, erstmal zu ignorieren, weil das Wichtigste für dich nicht ist, wie du mit deinem Handy, wie du mit deinem Smartphone umgehen kannst. Das Wichtigste ist, dass du Jesus annimmst. Das Wichtigste ist erstmal, dass du Erlösung findest von deiner Schuld. Aber wenn du das getan hast, wenn du Jesus angenommen hast, dann möchte ich dir zeigen, dass Jesus mit einem ganz bestimmten Zweck gestorben ist, mit einer Absicht für uns gestorben ist. Eine Folie weiter, bitte. Irgendwie funktioniert das Ding nicht. Wir machen das mündlich, ja? Genau, also ab Vers 14 heißt es, dass Christus sich für uns hingegeben hat, um, jetzt kommt der Zweck, jetzt kommt die Absicht, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das heißt, damit kommen wir jetzt zur Gegenwart. Ja? Lebe jetzt. Was Paulus hier nämlich nicht meint, ist, Jesus starb für all deine Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen, damit du jetzt einfach so weiterleben kannst, wie du willst. Auch in Bezug auf dein Smartphone. Nein, Paulus sagt, dass Jesus gestorben ist, um dich von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Das heißt, er ist gestorben, um dich hier und heute in der Gegenwart von deinen sündigen Verhaltensweisen freizumachen. Er ist gestorben, um dich rein zu machen. Frei von all dem Dreck. So dass sichtbar wird, auch in der Art und Weise, wie du dein Handy gebrauchst, dass du zu seinem ganz besonderen Volk gehörst. Christus ist gestorben, um uns von unserer Gesetzlosigkeit zu erlösen. Und lasst mich euch eine einfache Definition von Gesetzlosigkeit geben. Gesetzlosigkeit sind all die Taten, Worte und Gedanken, die nicht in Einklang zu bringen sind mit der Heiligkeit Gottes. All das, was Gott nicht gefällt, das ist Gesetzlosigkeit. Alle schlechten Gedanken, Worte und Taten. Und Paulus sagt, Jesus ist gestorben, sodass wir davon erlöst sein können, davon frei sein können. Er ist gestorben, damit uns diese Dinge nicht mehr kennzeichnen. Gerade dann, wenn unser Leben bisher davon geprägt war. Und Paulus sagt dann noch etwas. Er sagt, Jesus ist für uns in der Vergangenheit gestorben, damit wir in der Gegenwart eifrig sind, gute Werke zu tun. Seht ihr, es geht nicht nur darum, schlechte Dinge zu vermeiden. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite steht, eifrig zu sein, gute Werke zu tun. Und wir werden gleich besprechen, was das konkret in Bezug auf das Smartphone heißt. Ich möchte euch vorher noch ganz kurz auf Vers 12 hinweisen. Nächste Folie bitte. In Vers 11 hat Paulus gesagt, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Und jetzt sagt er in Vers 12, sie, also diese Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht. Das Wort, was hier für in Zucht nehmen steht, heißt im Griechischen pedoio. Und davon kommt unser deutscher Ausdruck Pädagoge. Lehrer werden oftmals als Pädagogen bezeichnet. Warum? Weil sie Erzieher sind. Das heißt dieses Wort eigentlich, erziehen. Und die Lehrer, die sollen den Kindern nicht bloß Wissen vermitteln. Nein, Lehrer sollen Kinder auch in ihrem Charakter trainieren. Sie sollen sie heranbilden, erziehen. So jedenfalls steht es in Artikel 1 des Bayerischen Unterrichts- und Erziehungsgesetzes, hat mir meine Frau gesagt, die ist Lehrerin. Weiß nicht, wie das mit dem baden-württembergischen Erziehungsgesetz ausschaut, aber wahrscheinlich steht da was Ähnliches drin. Paulus sagt, dass die Gnade Gottes ein solcher Lehrer ist. Ja? Paulus sagt, dass die Gnade Gottes ein solcher Erzieher ist. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, heißt es. Und nicht nur in negativer, nein, auch in positiver Hinsicht. Die Gnade Gottes ist dieser Pädagoge, der unseren Charakter trainiert. Und für manche einen von euch mag sich das jetzt irgendwie ziemlich kompliziert alles anhören, was ich hier sage, aber lass mich einfach sagen, es ist unglaublich wichtig, was ich hier sage. Weil die Tatsache, wenn du dein Leben ändern willst, wenn du dein Verhalten ändern willst in Bezug auf den Umgang mit deinem Smartphone, dann musst du zurückschauen auf das, was Jesus für dich in der Vergangenheit getan hat. Weil es nur das ist, was dich in der Gegenwart motivieren wird, dein Verhalten tatsächlich zu ändern. Die Gnade Gottes ist das, was uns in Zucht nimmt, nicht irgendwas anderes. Aber wir sollten konkret werden. Wie schaut dein Leben zur Ehre Gottes in der Gegenwart aus? Nächste Folie. Paulus schreibt weiter. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht und jetzt, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Paulus spricht hier also von zwei Dingen, die Gnade Gottes in unserem gegenwärtigen Leben vollbringt. Sie nimmt uns in Zucht, sagt er, sie diszipliniert uns, sodass wir einerseits die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und wir können es ganz kurz zusammenfassen, indem wir sagen, die Gnade Gottes lehrt uns, zu manchen Dingen Nein zu sagen. Nein. Nein zu allen gottlosen weltlichen Begierden oder anders ausgedrückt, Nein zu allem, was Gott missfällt. Und die Gnade Gottes nimmt uns andererseits in Zucht, sie diszipliniert uns, sodass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und wiederum kurz zusammengefasst heißt es einfach, dass sie uns lehrt, zu manchen Dingen Ja zu sagen. Das ist die andere Seite. Ein lautes Ja zu einem bewussten, klaren, nüchternen, ordentlichen, einem gerechten, gottesfürchtigen Leben. Oder anders ausgedrückt, Ja zu allem, was Gott gefällt. Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist anhand dieser zwei Seiten, diesem Nein und diesem Ja, drei Lebensbereiche zu durchleuchten. Lebensbereiche, wo unser Smartphone uns einfach beeinflusst. Und wir werden uns die Frage stellen, wo müssen wir Nein sagen und wo müssen wir Ja sagen? Und der erste Punkt dabei lautet Nein zu Götzendienst und Ja zu Priorität Gottes. Und ich möchte starten mit Versen, die ihr alle kennt. 2. Mose 20, Vers 2 heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und in 5. Mose 6, Vers 5 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann habt ihr diesen Vers vorhin schon gehört in der Hauptveranstaltung, weil das große Thema ist, um das es ja auch hier geht auf der Konferenz. Gott lieben, den Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Und Jesus selbst sagt, dass das die Essenz des Gesetzes ist, des ganzen Alten Testamentes. Das ist das wichtigste Gebot, sagt er, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und ihr werdet ihm wahrscheinlich alle zustimmen, oder? Ihr werdet sagen, ja, Gott die Priorität zu geben, ihm wirklich den ersten Platz in meinem Leben einzuräumen, das ist das Wichtigste, was ich tun kann, das Wichtigste, was ich tun muss. Weil Gott nichts gleichzustellen ist. Weil er allein Herr der Herrscher ist. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, das ist das oberste Ziel von uns Christen. Aber gleichzeitig verfehlen wir es so oft, und ganz besonders oft, glaube ich, verfehlen wir es auch in Bezug auf unseren Umgang mit dem Handy, mit dem Internet, mit den digitalen Medien, mit all diesen technischen Errungenschaften. Warum? Weil uns diese Dinge vor eine große geistliche Herausforderung stellen. Und das, obwohl Technik an sich erstmal nichts Verkehrtes ist. Ja, das möchte ich, dass ihr versteht. Technik an sich ist erstmal nichts Verkehrtes. Im Gegenteil, Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, damit wir selber kreativ werden können, so wie er kreativ war, als er diese Welt geschaffen hat. Gott hat uns als Menschen den Auftrag gegeben, uns die Erde untertan zu machen. Und eine Art und Weise, wie wir das tun, ist, indem wir einfach technische Dinge entwickeln, technische Geräte entwickeln, die uns das Leben erleichtern. Das heißt, dein Smartphone an sich ist weder gut noch böse. Dein Smartphone an sich ist weder gut noch böse. Aber das Problem ist, dass wir selbst in einer gefallenen Welt leben. Das Problem ist, dass wir als Menschen unter dem Fluch der Sünde stehen und dazu geneigt sind, aus allen möglichen Dingen, auch aus unseren technischen Errungenschaften, Götzen zu machen. Einer der Reformatoren hat mal gesagt, unser Herz ist eine Götzenfabrik. Eine Götzenfabrik. Tim Challis, ein amerikanischer Pastor, der gleichzeitig ein Technikfreak ist, schreibt in seinem Buch The Next Story, es gibt eine unverkennbare Verbindung zwischen Technologie und Götzendienst. Obwohl sie eigentlich ein Mittel ist, mit dem wir Gott ehren sollten, wird Technologie in unserem Leben oftmals zu einem Götzen und verstärkt unsere sündige Rebellion gegenüber unserem Schöpfer. Das Herz ist begierig, neue Götzen aufzurichten, indem es andere Dinge und Menschen an den Platz stellt, der eigentlich für den einen wahren Gott reserviert ist. Was aber genau ist ein Götze, mag man fragen. Und woran kann ich erkennen, dass etwas für mich zum Götzen geworden ist? Ein Theologe beantwortet diese Frage so. Ein Götze ist alles, was für dich wichtiger ist als Gott. Alles, was dein Herz und deine Vorstellungskraft mehr vereinnahmt als Gott. Alles, von dem du dir Dinge erhoffst, die dir nur Gott geben kann. Es ist alles, was so zentral und essentiell in deinem Leben geworden ist, dass, solltest du es verlieren, sich dein Leben plötzlich kaum noch lebenswert anfühlt. Nun, lass mich euch ein paar ganz einfache Fragen stellen. Kannst du dir vorstellen, ohne dein Smartphone zu leben? Wie wichtig ist dein Handy für dich geworden? Mit was beschäftigst du dich morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Einschlafen? Geht dein erster Griff zum Handy? Und wenn ja, was erhoffst du dir davon? Welche Befriedigung verschaffst du dir über den Bildschirm, obwohl du weißt, dass diese Sehnsucht ultimativ nur Gott selbst stillen kann? Ist die Anerkennung von anderen Menschen, dieses ständige Haschen nach einem Like mehr für das neue Profilbild, ist es vielleicht zu einem Götzen in deinem Leben geworden, der den ersten Platz an deiner Stelle, an der Stelle Gottes eingenommen hat? Und wenn ja, wärst du bereit dazu, dein Facebook- oder dein Instagram-Profil zu löschen? Für Gott. Und noch eine letzte Frage. Wenn Jesus zu dir kommen würde, wie zu diesem reichen Jüngling in Matthäus 19 und in einer ähnlichen Art und Weise sagen würde, eine Sache fehlt dir. Geh hin, verkaufe dein Smartphone und dann folge mir nach. Was würdest du antworten? Wie würdest du reagieren? Ihr Lieben, das sind mehr als theoretische Fragen. Ich sage nicht, dass jeder von euch sein Smartphone hergeben und das Instagram-Profil löschen muss. Versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, jeder von uns sollte bereit dazu sein, genau das zu tun, wenn Gott uns aufzeigt, dass diese Dinge zu wichtig in unserem Leben geworden sind. Dass sie einen Stellenwert eingenommen haben in unserem Leben, der eigentlich nur Gott gebührt. Ich persönlich bin vor einigen Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass mir Facebook Zeit und Gedanken raubt, die ich eigentlich Gott widmen sollte. Dass mich Facebook in Versuchungen bringt, die nicht gut für mich sind. Und deshalb habe ich irgendwann beschlossen, meinen Account zu deaktivieren. Und manch einer von euch sollte überlegen, ob es nicht auch für ihn angebracht ist, seinen Facebook-Account oder was auch immer zu löschen. Denn die Priorität in unserem Leben sollte Gott gehören. Von Jesus selbst heißt es im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, dass er noch vor Tagesanbruch aufgestanden ist, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und zu Martha, die ganze Zeit schwer beschäftigt in der Küche stand, sagt Jesus, dass ihre Schwester Maria, die zu seinen Füßen saß, das bessere Teil erwählt hat, weil sie seinen Worten gelauscht hat. Und wir sollten das Gleiche tun. Wir sollten uns zu den Füßen Christi setzen. Wir sollten auf das hören, was uns Gott zu sagen hat, bevor wir unsere Mails checken, bevor wir die Nachrichten-App öffnen, bevor wir, keine Ahnung, irgendwas auf Twitter posten oder im WhatsApp mit anderen Leuten chatten. Das also ist der erste Punkt. Nein zu Götzendienst und ja zur Priorität Gottes. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Nein zu Selbstverliebtheit und Einsamkeit und ja zu Nächstenliebe und wahre Gemeinschaft. Und ihr habt schon gemerkt, ich habe hier jeweils zwei Begriffe zusammengepackt, weil ich glaube, dass sie eng miteinander verbunden sind. Selbstverliebtheit und Einsamkeit gehen Hand in Hand und Nächstenliebe und wahre Gemeinschaft gehen Hand in Hand. Denn wisst ihr, die Tragik unserer digitalen Welt, unserer digitalen Gesellschaft besteht darin, dass wir aufgrund unserer Selbstverliebtheit dazu neigen, unsere Bedeutung davon abhängig zu machen, wie viele Twitter-Follower wir haben, wie viele Facebook-Freunde wir haben, wie oft unser YouTube-Channel abonniert wurde oder was auch immer. Und der Punkt dabei ist, während viele Menschen und wahrscheinlich auch viele von euch hunderte von Facebook-Freunden haben, während viele von uns total populär in der virtuellen Welt sind, während wir dank des Internets besser vernetzt sind als jemals zuvor, sind wir gleichzeitig zu einer Gesellschaft geworden, die mehr und mehr vereinsamt. Das ist die Tragik der digitalen Welt. Manch einer von uns hat vielleicht 1000 Freunde online, aber keine 5 wahren Freunde offline. Wir teilen alles mit der großen Community dieser Gemeinschaft im Netz. Ja? Die neuesten Urlaubsfotos, den aktuellen Beziehungsstatus, das, was wir gerade zu Mittag gegessen haben, was auch immer. Aber wir haben niemanden, mit dem wir von Angesicht zu Angesicht reden können, unsere Sorgen, unsere Nöte teilen können, dem wir unser Herz öffnen können, vor dem wir uns ausschütten können, mit dem wir wirklich aufrichtig lachen, mit dem wir aufrichtig weinen können. Menschen, die wissen, was in unserem Leben wirklich vorgeht, die uns Halt geben, die uns ermutigen, die uns ja notfalls auch mal ermahnen, wenn es dran ist. Es mangelt uns an wahrer Gemeinschaft, glaube ich. Und die Bibel betont immer und immer wieder, dass es genau das ist, was wir Menschen brauchen. Echte Gemeinschaft. Wir sind als Menschen für wahre Gemeinschaft. Wir sind als Menschen für echte Zweisamkeit geschaffen. Gemeinschaft natürlich in erster Linie mit unserem Schöpfer selbst, aber ebenso Gemeinschaft mit anderen Menschen. In 1. Mose 2 heißt es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und in Bezug auf die Urgemeinde lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und sogar Paulus, den viele von uns wahrscheinlich nur als diesen kopflastigen, gefühlskalten Theologen kennen, der irgendwelche komplizierten, langen Briefe geschrieben hat. Selbst dieser Paulus schreibt an die Thessalonicher, wir aber Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Paulus verlangt danach, wieder bei den Thessalonichern zu sein, weil er weiß, dass sowohl sie selbst als auch er dadurch gestärkt und aufgebaut werden. Ja, er sagt nicht, mich verlangt danach, endlich wieder mit euch chatten zu können über WhatsApp oder was auch immer. Seht ihr, eine der Versuchungen, die das Handy, der Computer und Co. mit sich bringen, ist, die digitale Kommunikation der persönlichen Kommunikation vorzuziehen. Natürlich ist da erstmal nichts Verkehrtes an sich, an WhatsApp, Skype oder was auch immer. Im Gegenteil, sie können ein riesiger Segen sein. Einige meiner besten Freunde wohnen hunderte Kilometer von mir weg und regelmäßig bin ich im Austausch mit ihnen über Skype und Co. Und es ist ein riesiger Segen für mich, dass es so einfach, so unkompliziert wirklich funktionieren kann. Aber Fakt ist, dass keine E-Mail, keine SMS und kein Telefonat dieser Welt echte, wahre Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht ersetzen kann. Auch wenn wir das heutzutage manchmal uns einzureden versuchen. Auch wenn manch einer von uns sich vielleicht schon wohler fühlt, seinem besten Kumpel, der im gleichen Raum sitzt, per WhatsApp zu schreiben, anstatt direkt mit ihm zu reden. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Menschen geschaffen wurden. Am Ende des 2. Johannesbriefes finden wir einen faszinierenden kleinen Satz, den man ziemlich schnell überlesen kann, der aber, glaube ich, für unsere heutige Welt enorm wichtig ist. Dort schreibt Johannes, ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Seht ihr, Johannes verachtet nicht Papier und Tinte, er verachtet nicht die Möglichkeiten, die es in der damaligen Welt gab, miteinander zu kommunizieren, auch wenn man räumlich voneinander getrennt war. Aber er sagt, wenn unsere Freude vollkommen sein soll, dann muss ich zu euch kommen. Dann muss ich mündlich mit euch reden. Faszinierend, oder? Johannes hat eine Sache verstanden. Wir Menschen brauchen echte Gemeinschaft. Freude, völlige Freude, gibt es nur in der Gegenwart eines Gegenübers. Und wenn es uns an solch einem Gegenüber mangelt, dann werden wir zugrunde gehen, selbst wenn wir noch so viele Bekanntschaften online haben. Und einige, glaube ich, von euch wissen, von was ich rede. Weil ihr euch in eure virtuelle Welt zurückgezogen habt, weil ihr eine Scheinwelt aufgebaut habt und keinen wirklichen Kontakt mehr nach außen habt. Weil ihr mehr und mehr ja wirklich vereinsamt seid. Und die Frage ist, wie man da wieder rauskommt. Die Frage ist, wie man zu dieser wahren Gemeinschaft zurückfinden kann. Und ich glaube, der Weg daraus besteht darin, Nächstenliebe zu üben. Das ist das Paradoxon des christlichen Glaubens. Wer sich selbst verleugnet, wer sich selbst aufopfert für andere Menschen, der wird dadurch größte Erfüllung und Freude finden. Und ich glaube, die Schwestern hier sind eines der besten Beispiele dafür. Ihr erinnert euch, dass das zweite Gebot, das Jesus aus dem Alten Testament zitiert, lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, sagt Jesus. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Und die Bibel ist voll davon, dass derjenige, der auf Gottes Wegen wandelt, der seine Gebote hält, ein gesegneter, ein glücklicher Mensch ist. Ein Mensch, der wahre, tiefe innere Freude und Zufriedenheit findet. Wenn wir unseren Nächsten aufrichtig lieben, dann werden wir auch tiefgründige Gemeinschaft haben. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 10, Verse 24 bis 25, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir brauchen als Christen einander. Wir brauchen uns. Und wir müssen uns regelmäßig treffen, um in unserem Glaubensleben voranzukommen. Und wiederum möchte ich einfach aus eigener Erfahrung sagen, wie unglaublich wichtig dieses Prinzip ist. Seit 5 Jahren habe ich das Privileg, eine kleine Gruppe, einen kleinen Hauskreis von 6 bis 8 Männern zu leiten. Wir treffen uns jeden Mittwochabend. Wir lesen zusammen die Bibel, wir tauschen uns über unser Leben aus, wir beten füreinander, wir ermutigen uns, wir spornen uns an, im Glauben standhaft zu bleiben. Und diese kleine Gruppe ist mit zum größten Segen in meinem Leben geworden. Und ich hoffe, dass ihr alle irgendwie solch eine Gruppe habt, eine Gruppe von Christen, in denen ihr wahre Gemeinschaft erleben könnt. Und wenn nicht, dann sucht euch solch eine Gruppe. Natürlich ist es nicht unmöglich, einige Aspekte, die ich aufgezählt habe, auch über die digitalen Medien zu tun. Ja? Und ich ermutige euch auch dazu, diese Aspekte wirklich zu nutzen. Wir können natürlich auch als Christen auch per WhatsApp in Verbindung bleiben. Wir können uns über WhatsApp anspornen, gute Werke zu tun, Liebe zu üben. Wir können per Skype in Kontakt bleiben, uns über unser Leben austauschen. Wir können füreinander beten über Skype. Es gibt Blogs, wo man gemeinsam die Bibel lesen kann, in einem Jahr komplett durch die ganze Bibel durch. Und das sind nur einige Beispiele. Ja. Es gibt noch zahlreiche mehr. Es gibt Apps, wo ihr Predigen anhören könnt, Andachten lesen, Bibelverse auswendig lernen und so weiter und so fort. Und bitte nutzt diese Dinge. Sie sind großartig und sie sind zu einem großen Segen in meinem Leben geworden. Aber vergesst nicht, echte, wahre Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht kann nichts in der Welt, kein noch so tolles Hightech-Gerät ersetzen. Wir müssen Nein sagen zu Selbstverliebtheit und Einsamkeit und Ja zu Nächstenliebe und wahrer Gemeinschaft. Und damit komme ich zu einem dritten Punkt. Nein zur Finsternis und Ja zu einem Leben im Licht. Und ich möchte mit einigen Fragen beginnen. Gibt es Dinge in deinem Leben, zu denen dich dein Smartphone verleitet hat, von denen du nicht möchtest, dass irgendwer davon weiß? Gibt es Webseiten, die du irgendwann heimlich aufgerufen hast, von denen du hoffst, dass es niemand jemals herausfindet? Wenn jetzt plötzlich hinter mir an der Leinwand das Chatprotokoll deiner letzten 10.000 WhatsApp-Nachrichten erscheinen würde, würdest du lauthals aufspringen, versuchen, irgendwie den Beamer auszuschalten, oder könnte die Sache ganz ruhig verlaufen? Was wäre, wenn die Polizei deinen Laptop und dein Smartphone checken würde? Wäre das ohne Probleme möglich oder würden sie Tonnen an illegal kopierten Songs, Filmen, Programmen etc. finden? Ich weiß, dass das für viele von euch herausfordernde Fragen sind, unangenehme Fragen, und ich denke, viele von euch hoffen, dass sie niemals Realität werden. Warum? Weil die meisten von euch wenigstens teilweise, vermute ich, ein Leben in der Finsternis führen. Weil es im Leben der meisten von euch Dinge gibt, die ihr verheimlicht. Und die große Herausforderung in der digitalen Welt ist, dass es so einfach möglich ist. Aber Geschwister, ich möchte euch Mut machen, ganz bewusst ein Leben im Licht zu führen. Ein Leben im Licht zu führen. Das ist es, wozu wir als Christen berufen sind. In 1. Johannes 1, Verse 5 bis 7 heißt es: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir könnten jetzt in Bezug auf diese Finsternis über viele Dinge reden, aber ich möchte eine spezifische Sache herausheben: Pornografie. Diese riesigen sexuellen Versuchungen, die das World Wide Web mit sich bringt, weil sexuell explizite Bilder und Videos für jedermann auf Mausklick verfügbar sind. Wie können wir als Christen mit dieser in solch einem Ausmaß vorher nie dagewesenen Versuchung umgehen? Wie können wir trotz ihrer Allgegenwart reinbleiben? Rein in Gedanken, in Worten und in Taten? Das ist die Frage. Und eine der biblischen Antworten darauf lautet: Lebe im Licht. Lebe im Licht. Was heißt das konkret? Zwei Tipps. Erstens, bekenne deine Sünden. Bekenne deine Sünden vor Gott, aber am besten auch vor einem guten christlichen Freund, der dir dann die Verheißung der Vergebung in Jesus Christus zusprechen kann. Das heißt es, im Licht zu wandeln. Wenn ich schlimme Taten vollbracht habe, dann bringe ich sie ans Licht, ich offenbare sie. Und damit wird der Sünde gleichzeitig die Macht genommen, mit der sie mich vorher gefangen gehalten hat. David betet im Psalm 32: Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Und ich frage mich, ob diese Erfahrung auf irgendjemanden von euch gerade zutrifft. Ihr verschweigt etwas und dadurch liegt die Hand Gottes schwer auf euch Tag und Nacht. Ihr fühlt euch so, als würden eure Gebeine euer Saft vertrocknen, wie sich David hier ausdrückt. Und dann kommt's. Da bekannte ich dir meine Sünde. Ich bekannte dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Bekenne deine Sünden. Und ein zweites, lege dir einen Rechenschaftspartner und ein Rechenschaftsprogramm zu. Und hör zu, ihr Lieben, es ist vielleicht der wichtigste, vielleicht der konkreteste Vorschlag, den ich euch mache in diesem Seminar. Ja, ich wurde darum gebeten, sehr konkret, sehr praktisch zu werden, aus dem Leben fürs Leben zu reden. Und ich möchte es tun. Und bitte nehmt diesen Punkt ernst. Lege dir einen Rechenschaftspartner und ein Rechenschaftsprogramm zu. Was meine ich damit? Ein Rechenschaftspartner ist ein guter Freund, mit dem du dich regelmäßig triffst und der dir regelmäßig Fragen stellt. Der dich fragt, wie es in Bezug auf dein geistliches Leben läuft, Bezug auf Bibellesen, Gebet. Der einfach interessiert ist an dem, was los ist in deinem Leben. Der dich aber auch fragt, wie es ausschaut in Bezug auf deine sexuelle Reinheit, in Gedanken, in Taten. Der dich fragt, was du mit deinem Smartphone machst, wie viel Zeit du vor dem Computer verbringst, wie viel du irgendwelche Spiele zockst, etc. Jede andere Frage, die er dir stellen will. Und ein guter Freund wird dir die Fragen stellen, die unangenehm sind. Und ein Rechenschaftsprogramm ist eine Software, die auf deinem Computer, die auf deinem Smartphone im Hintergrund läuft, und die jede Webseite, die du besuchst, aufzeichnet und dann einen wöchentlichen Bericht daraus generiert und eine kurze Zusammenfassung an deinen Freund schickt, an einen Rechenschaftspartner, den du eben ausgewählt hast. Und eine solche Software, die ich selber verwende, die heißt Covenant Eyes. Unangenehmer Gedanke, ne? Ihr merkt schon. Aber eine sehr gute Sache. Eine solche Software, die ich selber verwende, heißt Covenant Eyes. Covenant, das ist der englische Begriff für Bund und Eis, das wisst ihr, das sind die Augen, also Covenant Eyes, dieser Name kommt aus dem Buch Hiob, wo es heißt, dass Hiob einen Bund mit seinen Augen geschlossen hat, dass er eben keine Jungfrau begehrlich anblicken wird. Und ich empfehle euch wirklich, diese Software oder irgendeine andere Software, eine Alternative zu verwenden. Aber noch viel wichtiger als diese Software ist, dass ihr euch einen Rechenschaftspartner zulegt, mit dem ihr regelmäßig diese Dinge durchsprecht. Ich kenne nichts, was mich in meinem persönlichen Leben besser vorangebracht hätte, als genau diese beiden Dinge. Und ja, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, boah, klingt irgendwie ganz schön gesetzlich. Aber lass mich einfach sagen, nein, es ist absolut nicht gesetzlich, es ist biblisch. Und einige der weisesten, einige der reifsten Christen, die ich kenne, haben diese Software auf ihrem PC laufen. Weil sie wissen, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir als Christen im Licht wandeln. Und weil sie wissen, wie unglaublich einfach es ist, über den PC, über das Internet, mit dem Handy etc. in der Finsternis zu wandeln. Dinge zu tun in aller Heimlichkeit, von denen wir nicht wollen, dass sie irgendwer weiß. Aber zu dieser Finsternis gilt es lauthals Nein zu sagen. Zu einem Leben im Licht hingegen müssen wir lauthals Ja sagen. Davon bin ich überzeugt. Und damit möchte ich langsam zum Ende kommen. Wir haben gesehen, dass wir zurück in die Vergangenheit schauen müssen. Auf die Gnade Gottes, auf das, was er in seinem Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Weil es diese Gnade Gottes ist, die uns in der Gegenwart, im Hier und Jetzt motiviert, zu seiner Ehre zu leben. Auch in Bezug auf unser Smartphone. Und es verbleibt nur noch ein letztes, nämlich nach vorne zu blicken, in die Zukunft. Auf die wunderbare Herrlichkeit, die für uns als Christen kommen wird. Paulus schreibt in Titus 2, am Ende von Vers 12, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Weltzeit leben sollen. Und dann weiter in Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Seht ihr, ihr Lieben, unser ganzer Glaube beruht auf dieser glückseligen Hoffnung. Wir leben als Christen nicht für das Hier und Jetzt auf dieser Erde. Wenn es bloß diese Welt gäbe, bloß diese Erde, dann würde es vollkommen Sinn machen, sich all den fleischlichen Begierden hinzugeben. Aber es gibt eben mehr als bloß diese Welt. Es gibt eine ewige himmlische Zukunft. Und Christ zu sein bedeutet, alle unmittelbare, alle zeitliche Befriedigung hinten anzustellen, in dem Wissen, dass es ein größeres, ein besseres Ziel gibt. In dem Wissen, dass es eine ewige Befriedigung all meiner Sehnsüchte an der Quelle des Lebens selbst gibt. Christ zu sein bedeutet, die Gegenwart im Licht der Zukunft zu leben. Geschwister, eines Tages wird unser Herr Jesus Christus mit einer Herrschar von Engeln wiederkommen, in all seiner Herrlichkeit. Und dann wird er jeden einzelnen Menschen richten. In Lukas 8, Vers 17 heißt es, nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. In Römer 13, Vers 12 heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ja, ich komme bald, sagt Jesus in Offenbarung 22, Vers 12, und ich bringe jedem den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Spiegelt dein Umgang mit deinem Smartphone diese Realität wider? Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass sie erschienen ist in deinem Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, so wie wir, um uns aus unserer Schuld, um uns aus unserer Sündhaftigkeit zu erlösen. Von all dem Dreck, den wir schon begangen haben im Leben, den wir immer noch tun, den wir zukünftig tun werden. Danke, dass uns sein Tod heil gebracht hat. Danke, dass wir durch sein Blut erlöst sind von aller Gesetzlosigkeit. Und Vater, wir möchten in der Gegenwart, im Hier und Jetzt wirklich zu deiner Ehre leben. Wir möchten zu deiner Ehre leben, auch in Bezug auf unser Smartphone, in Bezug auf das Internet, auf die Dinge, die wir uns angucken und so weiter und so fort. Und Vater, hilf uns deshalb, Nein zu sagen zu schlechten Dingen, wie Götzendienst, wie Selbstverliebtheit, wie zu einem Leben in der Finsternis. Und hilf uns stattdessen, Ja zu sagen zu Dingen, die dir gefallen. Ja zu sagen zuerst zu dir selbst als Priorität in unserem Leben. Hilf uns, dir den ersten Platz einzuräumen in allen Dingen. Hilf uns, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Hilf uns, wahre Gemeinschaft zu suchen, zu erleben und nicht in der Einsamkeit unterzugehen. Hilf uns, ein Leben im Licht zu führen, unsere Sünden zu bekennen, immer wieder aufs Neue und die Werke der Finsternis abzulegen. Und hilf uns, all das zu tun in Erwartung einer himmlischen, einer ewigen Zukunft, die kommen wird. Vater, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus wiederkommen wird, dass er wiederkommen wird mit seiner Herrscher an Engeln. Wir danken dir, dass er uns einen ewigen Lohn geben wird, einen ewigen Lohn, der all diese zeitlichen irdischen Befriedigungen weit in den Schatten stellt. Und wir wollen dich loben, der du der allein wahre Gott bist, mit unserem ganzen Leben. Amen.